Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier auf der Leipziger Buchmesse 2017 im Café Europa, unserem politischen Forum der Leipziger Buchmesse. Und es gibt eine schöne Tradition, dass das Café Europa mit der Vorstellung des aktuellen Preisträgers des Leipziger Buchpreises zur europäischen Verständigung eröffnet wird. Wir haben heute hier mit uns Matthias Ennar, den ich ganz herzlich begrüße. Und noch einmal einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu dem Preis. Nun muss man natürlich dazu sagen, dass Matthias Ennar ein preisgekrönter Autor in vielerlei Hinsicht ist. Er ist Prix Goncourt-Träger und er ist auch nominiert für den internationalen Booker-Preis jetzt. Da drücken wir schon mal die Daumen. Der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ist ein explizit politischer Preis, der sich eben um europäische Verständigung dreht, für europäische Verständigung vergeben wird. Und das neue Buch von Herrn Ennar, Kompass, ist ein Buch, was die Jury als ein Buch zur europäischen Verständigung gesehen hat. Mit ihm seine gestrige Laudatorin, Dr. Leila Dagli, Geschichtswissenschaftlerin, die sich mit Geschichte und Kultur der arabischen Welt beschäftigt und im Moment in Berlin am Marc-Bloch-Institut arbeitet. Auch Ihnen herzlich willkommen. Und Milan Schimandl, unser Kollege vom Auswärtigen Amt, mit dem wir gemeinsam dieses Forum hier betreiben, auch herzlich willkommen. Er wird dann auch ein paar Grußworte noch an Sie richten. Ich möchte gerne, bevor Leila Dagli und Matthias Ennar hier miteinander sprechen und wir etwas mehr über Matthias Ennar erfahren, der mir übrigens auch gesagt hat, wenn es zeitlich passt, er ist ein sehr beschäftigter Mann auf der Messe, dann würde er hinterher auch noch Bücher signieren. Aber die Kollegen von der Stadt haben ihn sozusagen schon am Schlawittchen und ziehen ihn dann zum nächsten Interview. Und deswegen ist das nur begrenzt möglich. Was hier noch passiert in diesem Forum, gleich im Anschluss an die Veranstaltung eröffnet das Programm Europa 21, Denkraum für die Gesellschaft von morgen, wo wir uns mit Zeitfragen beschäftigen, wo die Gesellschaften in Europa hindriften in Zeiten einer fragilen Demokratie und fragilen Fragen der Freiheit. Wie können wir als Bürger, als Zivilgesellschaft unsere Freiheiten verteidigen? Und was hat die Europapolitik und was haben diese gesellschaftlichen Strömungen, die Gesellschaften ja eher auseinandertreiben, eigentlich mit uns selbst zu tun? Wie handeln wir selbst und was können wir tun? Und deswegen sind in diesem schönen Salon, es werden ja mehrere Salons sein, auch diese Spiegel angebracht, dass man sich selbst sieht und über sich selbst nachdenkt, welche Rolle man eigentlich spielen kann und spielen soll in der Zukunft. Und last but not least wird es auch noch eine Veranstaltungsreihe zum Balkan geben. Wir sind ja als Buchmesse Teil des Traduki-Verbundes. Dem Austausch mit den südosteuropäischen Ländern widmen wir uns sehr stark. Und auch dazu wird man hier politisch-literarisch viel Neues erfahren können. Freuen Sie sich mit mir auf Matthias Ennar und Leila Dagli. Und jetzt gebe ich das Wort an Milan Schimandl. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Zille. Also auch von Seiten des Auswärtigen Amts herzlich willkommen im Café Europa. Ich freue mich sehr, an der Eröffnung heute teilnehmen zu können. Das Auswärtige Amt arbeitet seit langen Jahren eng mit der Leipziger Buchmesse zusammen. Und eine der Säulen dieser Zusammenarbeit ist sicherlich das Café Europa, das im Laufe der Zeit zunehmend zu einer festen Institution auf der Leipziger Buchmesse geworden ist. Ja, das hat dazu geführt, dass wir hier einen internationalen Begegnungsort für Autoren, Verleger, Übersetzer und vor allem Ihnen, dem lesenden Publikum, haben. Und dies wird auch durch einen Blick in das aktuelle Programm des Café Europa, glaube ich, voll bestätigt ob es um den diskreten Charme der EU-Bürokratie oder Perspektiven für eine Weltgemeinschaft oder die wichtige Frage, wer ist das Volk, geht. Es ist eine gelungene und hochaktuelle Mischung von Themen zusammengekommen, die einfach Lust auf Teilnahme macht. Und man bedauert im Grunde nur, dass man nicht genügend Zeit hat für alle Veranstaltungen. Aber nutzen Sie diese Möglichkeit. Das ist, glaube ich, schon eine ganz großartige Sache. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Herrn Zille und dem Team der Leipziger Buchmesse ausdrücklich für die super Vorbereitung zu danken und natürlich allen Mitwirkenden, und es sind viele, die hier im Laufe der Tage auftreten werden. Abschließend möchte ich uns allen viele interessante und angenehme Stunden im Café Europa wünschen. Vielen Dank.
Guten Tag. Ja, ich habe keine Stimme mehr, so als wir da. Zweimal ganz, nicht ganz einfach für uns, auf Deutsch zu unterhalten, mit Matthias Henaar. Ich wollte nur sagen, wir sind heute hier, um über das Roman Kompass zu sprechen, und vielleicht wollen wir ein bisschen von dem Roman erst hören und dann ein bisschen mehr über das Mittelmeer und diese ganze Situation am Mittelmeer ein bisschen reden. Erst vielleicht, Matthias, anfängst du mit deiner Vorlesung?
Guten Morgen. Hört man? Ja. So, sehr guten Morgen. Ist ein bisschen seltsam, zwei Franzosen zusammen Deutsch zu sprechen, aber wir schaffen das. Und und ja, das der Roman heißt Kompass. Es ist eine Liebesgeschichte zwischen zwei Orientforscher, ein Musikologe, ein Wiener Musikologe und eine französische Orientforscherin. Und der heißt Franz Ritter, er wohnt in Wien. Und durch eine schlaflose Nacht wird er uns seine Leben erzählen über seine Liebesgeschichte mit Sarah, und so fängt es an. Wir sind zwei Opiumraucher, jeder in seiner Wolke, ohne etwas draußen zu sehen, allein, ohne uns je zu verstehen. Wir rauchen, sterbende Gesichter in einem Spiegel. Wir sind ein gefrorenes Bild, dem nur die Zeit den Anschein von Bewegung verleiht. Ein Schneekristall, der auf ein Raureifknäuel gleitet, dessen komplexes Geflecht niemand wahrnimmt. Ich bin diesen kondensierten Wassertropfen an der Fensterscheibe meines Wohnzimmers. Eine flüssige Perle, die innebrennt und nichts vom Dampf weiß, aus dem sie hervorgeht, und nichts von den Atomen, aus denen sie nur besteht und die bald andere Moleküle bilden werden, andere Gebilde, die Wolken, die heute Abend tief über Wien stehen. Wer weiß, in welchen Nacken dieses Wasser rinnen wird, über welche Haut, auf welchen Gehsteig, zu welchem Fluss. Und dieses verschwommene Gesicht auf dem Glas ist nur einen Augenblick lang meines, eine der Millionen Konfigurationen, die sich in der Einbildung formen können. Sieh an, Trotz des Sprühregen führt er Gruber seinen Hund spazieren. Er trägt einen grünen Hut und seinen ewigen Regenmantel. Mit kleinen, lächerlich wirkenden Sprüngen auf dem Gehsteig stützt er sich von der Spritwasser der Autos. Der Köter glaubt, sein Herrchen wolle spielen. Deshalb springt er an ihm auch und fängt sich einen kräftigen Klaps ein, als er seine schmutzige Pfote an den Regenmantel von Herrn Gruber legt, der sich schließlich trotzdem der Fahrbahn nähert, um über die Straße zu gehen, wobei seine Silhouette von den Straßenlampen in die Länge gezogen wird. Eine schwarze Pfütze in einem Meer von Schatten, hoher Bäume, das von den Scheinwerfern in der Porzellangasse zerrissen wird. Und Herr Gruber zögert offenbar, in die Dunkelheit am Alsergrund einzustauchen, wie ich zögere, abzulassen von meinen Betrachtungen über die Regentropfen, das Thermometer und den Rhythmus der Straßenbahnen, die zum Schottentor hinunterfahren.
Danke.
Dann wir sehen jetzt ziemlich weit weg von das Mittelmeer, so ganz in Wien.
Ja.
Und dann wie in dieser Porzellanwelt und dann mit Hunden und dann ist das so
eine
Straßenbahn. So. Und es ist ziemlich so, aber Sie haben gesagt gestern, dass auch in Wien, auch in ganz Europa, wir sind auch ein Stück von dieses Mittelmeersraum oder ein Stück von Orient. Wie meinen Sie das?
Ich meinte, dass das Mittelmeerraum und Mittelmeerkulturen, griechische, arabische, waren immer sehr wichtig in Europa. Und warum Wien? Weil Wien Hauptstadt der Balkan war. Und Wien war an Grenze mit zum Ottomanenreich. Und Wien war ein sehr wichtiger Kontaktpunkt zum Orient und zu den Orientenkulturen. Zum Beispiel die Wiener orientalische Schule war sehr wichtig. Es gab sehr wichtige österreichische Araber, die haben Arabisch oder Persisch studiert, Persisch übersetzt oder Türkisch. Und Wien war immer einer der Hauptstädte Orientalismus in Europa. Und das Buch Kompass ist auch über die Beziehung zwischen Ost und West in Musik. Und wie in Europa, wir haben viel von arabische und türkische Musik genommen und uns inspiriert. Die Komponisten haben sich inspiriert in die arabische und türkische Musik. Und Wien ist auch eine Hauptstadt der Musik und eine wichtige Stadt für Musik. Und deswegen ist Franz Ritter der Hauptfigur und ich Erzähler des Buches Ein Wiener.
Dann verstehen wir auch, dass diese Verbindung zwischen Ost und so Orient und Europa ist ziemlich auch eine Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft, so vielleicht erst Wissenschaft. Was ich auch finde ganz interessant, ist, dass Sie haben so eine komische Figur auf diese Frau, die Sie, die ist Orientalistin, ist auch ganz viel mit Krankheit und so Körper interessiert. So, sie ist auch in dieser sagt man étrange,
Selta
Welt Ist das auch ein Feld, die ist zwischen Orient und Occident, diese Körperwelt, diese Krankkörperwelt? Ich sage das auch für die heutige Situation. Ist das so eine? War das immer so eine Krankkörper zwischen Europa und das Mittelmeer, so sozusagen?
Ja, wie eine schwierige Krankheit. Das stimmt. Franz glaubt, er ist krank. Ja. Und Sarah studiert wie so Krankheitsvorbildung in Literatur und Kunst. Es gibt fast so wie eine Krankheit zwischen uns, zwischen die Kulturen. Das heißt, es ist eine im Moment Krankheit ist auch eine Metapher für was heute passiert, und wir müssen diese Krankheit kämpfen und zu einem neuen Zusammenverständigung finden.
Ja, es ist auch wie eine große Melancholie auch, so diese Welt, so verloren Welt immer. Es ist so eine Geschichte von, eine Liebegeschichte, aber es ist immer verloren, so diese Liebe. So, sie ist immer weg, sie kommt wieder,
ja,
oder nicht, weiß ich nicht.
Es ist vielleicht melancholisch, aber das, für mich ist die... was passiert im Nahen Osten sehr traurig. Und Syrien, wo ich gewohnt habe zum Beispiel, ist heute zerstört. Und alle Leute, die ich in Damaskus kannte zum Beispiel, sind entweder weg oder tot. Und Aleppo ist in Ruinen, Palmyra auch fast. Und das ist sehr traurig. Und deswegen ist das Buch ist auch ein wenig melancholisch, ja, aber... was wir heute erfahren oder erleben im Nahen Osten ist auch sehr traurig und melancholisch.
Ja, sicher.
Es ist die größte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg, unmöglich zu einbilden. Es ist sehr fast eine halbe Million Toten, Millionen Flüchtlinge. Es ist wirklich eine sehr traurige Katastrophe. Und ich habe das Buch in 2010 oder 2011 zu schreiben angefangen. Und das war fast genau das Moment, wo die syrische Revolution angefangen hat auch. Und jeden Morgen, ich lese die Zeitung und fange an zu schreiben, und es ist immer jeden Morgen, ich lese in arabische Zeitungen, was, wie viele Leute getötet werden oder welche Städte bombardiert waren. Und das war auch der sehr traurige Rhythmus meines Schreibens.
Ja, das ist auch eine Dimension von des Kompass, ist auch diese, nicht nur die Melancholie und die Krankheit, sondern auch diese Kriege, so Direktkriege zwischen Ost und Europa. Ich wollte auch diese, ein Stück von Kompass vorliest über das Dschihad. Vielleicht kannst du ein bisschen über das sagen vorher oder danach?
Ja, was...
Sie wissen alles, was Dschihad ist?
Jetzt, ja, das ist ein Wort, das leider kennen wir alle.
Was, in alle Sprachen.
Oder wir glauben, dass wir das Wort verstehen, was Dschihad bedeutet. Aber Dschihad war auch von zuerst bei Napoleon in Ägypten benutzt. und instrumentalisiert und danach von die Deutschen und die Österreicher im Ersten Weltkrieg auch. Und Kompass ist kein Sachbuch, aber ich erzähle diese Geschichte. Es ist etwas ironisch und lustig heute, diese alte... Wo ist das?
Was ist er?
Ja.
Gut, das muss ja diese Illustration.
Oui, je trouve facilement comme ça.
Bonaparte.
Voilà. Ach, wie mir bitte, normalerweise lese ich selbst nie auf Deutsch vorlesen. Auf Deutsch, das ist eine Ausnahme heute. Und die Übersetzung geht von Holger Fock und Sabine Müller. Die sind für die Übersetzung für den Leipziger Buchmessepreis nominiert. Und heute drücken wir die Daumen, vielleicht wenn die den Preis kriegen. Wer war als erster auf die Idee gekommen? Napoleon in Ägypten oder Max von Oppenheim 1914? Der Kölner Archäologe Max von Oppenheim, der bereits Tel Halaf entdeckt hat, ist schon alt, als die Feindseligkeiten ausbrechen. Wie viele Orientalisten und Arabisten jener Zeit arbeitet er für die Nachrichtenstelle für den Orient, das Berliner Amt, in dem alle aus dem Osten stammenden Informationen von militärischem Interesse gesammelt und ausgewertet werden sollen. Oppenheim ist ein Stammgast in der Zirkeln der Macht. Er kann Wilhelm II. Davon überzeugen, eine offizielle Reise in den Orient und eine Pilgerreise nach Jerusalem zu unternehmen. Er glaubt an die Macht des Panislamismus, über den er sich mit Abdulhamid, dem roten Sultan, höchstpersönlich unterhalten hat. 100 Jahre nach Napoleon waren die deutschen Orientalisten besser mit den Realitäten im Orient vertraut als die Arabisten Bonapartes, die ohne großen Erfolg als Erste versucht hatten, den kleinen Korsen als den Befreier der Araber von türkischer Joch hinzustellen. Die erste europäische Kolonialexpedition in den Nahen Osten war militärisch ein schönes Fiasko. Napoleon Bonaparte feierte nicht den erhofften Erfolg als Retter des Islams und musste eine empfindliche Niederlage gegen die hinterlisten Briten hinnehmen. Dezimiert durch die Pest, das Ungeziefer und die britischen Kanonenkugel mussten die letzten aufgeriebenen Haufen der glorreichen Armee von Valmy an Ort und Stelle zurückgelassen werden. Und die einzigen Fahrrichtungen, die ein wenig von dem Abenteuer profitieren konnten, waren der Reihenfolge ihrer Bedeutung nach die Militärmedizin, die Ägyptologie und die semitische Sprachwissenschaft. Ob Schen und die Österreicher an Napoleon dachten, als sie 1914 zum weltweiten Dschihad aufriefen, die Idee, die der Archäologe Oppenheim vorgelegt hatte, bestand darin, die Muslime der Welt zum Ungehorsam anzustiften. Die marokkanischen Bataillone, die algerischen und senegalischen Infanteristen, die indischen Muslime, die Kaukasier und die Türkmenen, die die Triple Entente zum Kampf an die europäische Front schickte. Und die muslimischen Kolonien der Engländer, Franzosen und Russen durch Aufstände und Guerilla-Aktionen zu destabilisieren. Die Idee gefiel Österreichern und Osmanen und so wurde am 14. November 1914 in der nach Mehmet der Erobener benannten Fatih-Moschee in Istanbul im Namen des Sultan-Kalifen auf Arabisch der Dschihad aufgerufen. Sicher auch, um dieser im Übrigen ziemlich komplexen Fatwa ein möglichst starkes symbolisches Gewicht zu verleihen. Denn es wurde nicht zum Heiligen Krieg gegen alle Ungläubigen aufgerufen. Die Fatwa schloss die Deutschen, die Österreicher und die Repräsentanten der neutralen Länder von den Gottlosen aus. Der Ruf folgte unmittelbar eine feierliche Parade bis zu den Botschaften Deutschlands und Österreich, dann eine erste kriegerische Aktion. Nach den Reden leerte ein türkischer Polizist seine Waffe, als er zum Auftakt des Dschihads aus nächster Nähe auf die edle englische Standuhr in der Eingangshalle des Grand Hotel Tocatlion schoss, wenn man den Erinnerungen des deutschen Dragoman Schabinger glauben kann, eines der Schmiede dieser feierlichen Erklärung, die alle orientalistischen Kräfte in die Schlacht warf. Alois Musil wurde zu seinem geliebten Beduinenstammen und dem kriegerischen Auda Abu Tai gesandt, um sich ihrer Unterstützung zu versichern. Briten und Franzosen blieben nicht untätig. Um den Gegen-Dschihad einzuleiten, mobilisierten sie ihre Wissenschaftler, die Laurence, Jossin, Massignon und Konsorten, mit dem bekannten Erfolg. Den großen Aufmärschen von Faisal und Auda Abu Tai in der Wüste. Dem Beginn der Legende des Lawrence von Arabien, die zum großen Schaden für die Araber mit den französischen und englischen Völkerbundmandaten für den Nahen Osten enden sollte. Das ist eine seltsame Geschichte. Das ist wahr, alles das ist wahr, das ist historisch, das heißt, ich weiß nicht, ob das wahr heißt, aber das ist dokumentiert und recherchiert. Ne?
Ja, aber das war so, ja. Ja. Und dann, es ist nicht nur, dass dieser Begriff von Dschihad war strategisch benutzt. Es ist auch, dass es war möglicherweise so eine Art von Solidarität zwischen Europa und die ganze Osmanische Reich. Entschuldigung, es ist ganz viel auf Deutsch zu sprechen und dann ohne Stimme. Aber ich wollte auch erklären, wie sie diese Verbindung zwischen Ost und Europa, wir haben diesen Gefühl, dass das war auch wahr, dass in Andalusien zum Beispiel gab es so diese Art von zusammenzuleben und so. Und dann diese 19. Jahrhundert war immer so Anfang des Kriegs. Und sie schauen in diese Kompass-Romane, wie es war nicht so eine komplette Separation zwischen dem Osmanischen Reich und Europa. Und dann können wir so nur ein bisschen über das sagen und danach vielleicht haben Sie auch Fragen. Und so.
Ja, was stimmt ist, dass wir haben immer zuerst, muss man sagen, dass das Orientalismus insgesamt, das heißt in Kunst oder in Forschung, ist gleichzeitig mit dem Vorherrschaft Europas über den Nahen Osten und Kolonialismus. Das bedeutet nicht, dass alle Orientalisten sind verantwortlich für diese Kolonialbewegung, aber trotzdem, die beide sind gleichzeitig. Das heißt, mit Bonaparte Expedition nach Ägypten, von Anfang, am Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang der 19. bis zum Mitte des 20. Jahrhunderts war diese Kolonialperiode und gleichzeitig diese große Bewegung und Neugier zum Orient oder zum Nahen Osten generell. Das war gleichzeitig. Aber das bedeutet nicht, dass Orientalismus ist nur eine
Macht.
Ja. Und was?
Jetzt kommt die Musik. Ist schön.
Ja, Kompass ist auch über Musik.
Ja.
Zuerst eine Liebesgeschichte, kein Sachbuch und ein Buch über Musik.
Das ist perfekt.
Und was ist auch sehr wichtig, zu sehen, wie viele Beziehungen es gab zwischen Ost und West in diesem 19. Jahrhundert und wie viele Komponisten zum Beispiel haben gereist und aber haben die arabische oder türkische Musik, waren sehr beeinflusst von der türkischen und der arabischen Musik. Felicien David zum Beispiel, ein jetzt heute vergessener Komponist.
Das ist vielleicht ein bisschen zu viel, oder?
Nein, das finde ich schön.
Das ist schön, aber... Es sind
immer sehr schöne Zufälle. Es gibt keine Zufälle. Das.
So Felicien.
Und Felicien David war ein französischer Komponist. Er hat in Ägypten gereist und hat eine sehr, sehr schöne Stücke komponiert, die heißt Die Wüste, Le Désert, wo er die muslimische Gebet aufruft. Wie heißt das auf Deutsch? Das Azan.
Die Muezzin.
Muezzin Azan. Er hat. Ach, das ist unmöglich. So Felicien David war der erste Komponist, der diese Vierteltöne in die arabische Vierteltöne benutzt hat. Und es war das erste Mal, dass wir in Paris dieser muslimische Aufruf zum Gebet gehört hat. Und das war in einem Theater in Paris. Und Berlioz war dabei. An der Premiere, und er hat das gehört und bemerkt, dass es gab Intervallen weniger als den Semiton. Und er hat gemeint, das ist ganz neu, das ist sehr interessant. Und das hat ihm viel beeinflusst später. Ja? Er hat nicht selbst diese vierte Töne benutzt, aber trotzdem, es war für ihn eine sehr schöne Entwicklung. Und auch zum Beispiel der großartige Szymanowski, der polnische Komponist, hat diese Vierteltöne selbst zum ersten Mal in ein sehr schönes Stück für Geige genutzt, am ganz Anfang des 19. Jahrhunderts. So waren diese Beziehungen auch sehr fruchtbar für Europa selbst. Ich sage immer, die sind wie kleine Bäche, wie kleine arabische, türkische und persische Bäche, die Europa bewässern irgendwie. Ja. Wir sehen das nicht und wir haben das vielmal vergessen, aber es ist hier.
Vielen Dank, Matthias. Ich weiß nicht, ob hier in dieser Musik gab es Vierteltöne oder nicht, ne? Aber vielleicht es gab so eine orientalistische Gefühl
ja, ein bisschen. Balkanische.
Ne? Balkanische und dann vielleicht. Wenn Sie Fragen haben, wir haben vielleicht 5 Minuten Fragen, nicht ganz viel, aber wir können so den Flur öffnen, Entschuldigung. Können den Flur öffnen für Fragen, wenn Sie haben Fragen. Ich sehe Leute, die sind so, sie können nicht ganz gut hören, oder? Haben Sie Fragen? Ja?
Über den Titel. Hat der Titel, ja, ich kann das Wort, der Titel einen besonderen Sinn? Ja, der Titel ist abgekürzt, es wäre der Kompass zeigt nach Osten sein. Es gibt viele Kompässe in das Buch, einer ist ein Kompass von Beethoven. Und der andere ist die Idee, das heißt auf Französisch Boussole, das ist genau Kompass, dass Osten ist die wichtige Richtung, viel mehr als Norden. Norden ist traurig und dunkel. Ost ist Licht, ja, und Sonne. Das ist auch eine, das hat auch eine mystische Bedeutung, wie Ibn Arabi, der große und großartige muslimische mystische Arabische aus Murcia in Spanien geschrieben hat: Wir erfahren immer von der westlichen Dunkelheit in Richtung Lichten des Osten. Ja, deswegen Boussole.
Ja, gibt es ein Mikrofon?
Ich habe zwei Fragen an Sie.
Bitte.
Ich stecke aber noch mitten in Ihrem Buch, weil Ihr Buch ist tatsächlich so intensiv und in sich verflochten, dass es eine richtige, ein Genuss, aber auch eine Arbeit ist.
Es war für mich auch eine Arbeit.
Aber man sollte die Arbeit des Autors beim Lesen natürlich nicht spüren. Aber ich habe auch sehr, sehr viel mehr Genuss und habe zwei Fragen. Einerseits habe ich auf 20, 30 Seiten ein großartiges Porträt des unzerstörten Aleppo gefunden in der ersten Hälfte. Da wollte ich Sie fragen, wann Sie das letzte Mal in diesen Städten gewesen sind, ob Sie es auch noch nach Beginn des Krieges dort oder wann Sie da waren, in Aleppo zum Beispiel oder Damaskus. Und dann, ansonsten verstecken Sie ja sehr raffiniert eine unerfüllte Liebesgeschichte, glaube ich, in dem ganzen Buch. Gab es für diese zauberhafte, überaus kluge Frauenperson dort, die unerfüllte, unerreicht wird, oder auch für den Forscher, gab es dafür historische oder für Sie lebende Vorbilder?
Die erste Frage. letztes Mal, als ich in Aleppo war im 2010. Ich habe eine Woche im Dezember 2010 verbracht, in Aleppo verbracht. Und das war kurz vor Anfang des Revolutions. Und wie genau ist Aleppo heute, das kann ich nicht persönlich sagen. Ich weiß das nur durch Reportage, Medien und auch Leute, die nach Aleppo gereist haben in den letzten zwei Jahren. Aber das ist kein Direktbereich, sondern was ich gehört habe. Und für die zweite Frage, das ist... nein, das ist kein autobiografisches Buch. Ich und Franz sind sehr unterschiedlich, und ich habe nur dieser Hauptfigur meine Reise und einen Teil meines Lebens in Syrien zum Beispiel oder in Iran gegeben. Das heißt, Franz und ich teilen diese Reise. Und Und Sarah, die ist die faszinierende, sehr starke Frau. Sarah, vielleicht existiert sie, aber sie ist wahrscheinlich eine Mischung von verschiedenen Leuten. Ja? Von Leila zum Beispiel ein bisschen und andere Forscherinnen, die ich gekannt habe.
Wie süß. So, vielen Dank. Wir sind leider am Ende dieser Diskussion. Ich danke dir, Matthias, für Worte. Viel Spaß bei deinem Buchmesse.
Vielen Dank.
Kompass auch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.